Was ist passiert?
Der Podcast der Klasse 3a.
Von Kids für Kids.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Klasse 3a. Was ist passiert? Von Kids für Kids.
Unser heutiges Thema ist das Weltall und das Schwarze Loch.
Heute ist unser Gast ein Weltall-Experte und das ist Herr Stalze. Stellen Sie sich mal genauer vor.
Ja, hallo liebe Kinder. Wie der Christoph gerade schon gesagt hat, ist mein Name Heiko Stalzer. Ich habe Physik studiert an der Universität in Stuttgart und danach noch promoviert in Karlsruhe und arbeite seit 2007 bei der Firma Thales Deutschland in Ulm in der Raumfahrtbranche.
Wie entstand das Weltall?
Ja, wie entstand das Weltall? Aus heutiger Sicht liegt dem die sogenannte Urknalltheorie zugrunde, dass das Weltall explosionsartig entstand, zu einem Startzeitpunkt stellt man sich vor, dass praktisch unheimlich viel Energie, also so viel Energie, wie ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt, in einem ganz kleinen Punkt, und auch dieser Punkt, der ist so klein, dass ihr euch das nicht vorstellen könnt, konzentriert war und dass diese Energie sich innerhalb sehr kurzer Zeit, also zumindest auf astronomischen Zeitskalen, dann innerhalb sehr kurzer Zeit explosionsartig ausgebreitet hat. Das nennt man inflationäre Expansion. Und das ist jetzt hier auf dieser Grafik, habe ich das versucht einmal darzustellen. Das hier ist praktisch der Startzeitpunkt. Und das ist die Zeitachse, über die sich das Universum ausbreitet. Und hier innerhalb von kürzester Zeit breitet sich das Universum extrem aus. Okay? Nach dieser inflationären Expansion kühlt sich das Universum ab. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwie an so einen Auslass oder so hingehalten, wo ein Gas ausströmt. Wenn man nämlich mit dem Finger an diesen Auslass hinfasst, dann wird er nämlich kalt, wenn da ein komprimiertes Gas ausströmt. Und genau das Gleiche passiert beim Universum auch. Das Gas dehnt sich aus und es kühlt sich dabei ab. Und bei diesem Abkühlprozess bildet sich dann aus dieser Energie letztendlich die Materie, die wir heute im Weltall finden. Das Alter des Universums wird auf ungefähr 13,7 Milliarden Jahre geschätzt. Auch das ist eine Zeit, die man sich nicht wirklich als Mensch vorstellen kann. Und tatsächlich ist es so, dass der für uns sichtbare Teil des Universums nur ein Teil vom gesamten Universum ist.
Interessant, das habe ich nicht gewusst. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie entstand ein schwarzes Loch und was ist ein schwarzes Loch?
Okay, also um die Frage zu beantworten, muss ich ein kleines bisschen vorgreifen und ein bisschen ausholen und möchte euch zuerst ein bisschen was über die Entstehung von Sonnen und Planeten erzählen. Kennt ihr denn die Planeten in unserem Sonnensystem oder einen Teil davon?
Ja, nicht alle so genau.
Okay, dann fangen wir da mal an. Ich habe euch hier eine Grafik mitgebracht von unserem Sonnensystem. Hier in der Mitte, da seht ihr die Sonne und unsere acht Planeten. Der erste ist der Merkur, der zweite ist die Venus, der dritte Planet ist dann schon die Erde, der vierte ist der Mars, fünfte ist der Jupiter, das ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Dann kommt der Saturn, der ist charakteristisch durch seinen Meteoritengürtel außenrum. Dann kommt der Uranus und der Neptun, die haben eine bläuliche Farbe. Und die 8 Planeten, die kreisen zusammen um die Sonne in unserem Sonnensystem. So, gehen wir hier eine Folie zurück und gucken mal, wie ist denn unser Sonnensystem überhaupt entstanden? 380.000 Jahre nach diesem Urknall-Ereignis entstanden die Hauptgase des Universums, Wasserstoff und Helium. Ihr müsst jetzt nicht genau wissen, was das ist, aber das habe ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber erwähnt. Und durch die Schwerkraft, über die wir vorher schon gesprochen haben, ballen sich diese Gase zusammen, die ziehen sich zusammen, wie ihr euch vorher erklärt habt, dass eben sich zwei Körper mit einer Masse gegenseitig anziehen. Und diese Massen, die sind so riesig, dass sich letztendlich Sterne bilden können. Ja? Und vor 4,6 Milliarden Jahren entstand unser Sonnensystem durch die Entstehung oder indem sich die Sonne gebildet hat. Die Sonne ist ein riesiger Gasball. Und diese Gasmassen, die ich euch gerade erwähnt habe, die ballen sich zusammen. Und hier habe ich euch noch ein Bild von einer jungen Geburtsstätte von Sternen und Planeten in unserem Universum. Das ist der Orionnebel. Der ist relativ jung, befindet sich im Sternbild Orion. Das Sternbild, das kann man auch bei uns im Nachthimmel beobachten. Und man sieht jetzt hier so einen Gasnebel. Und aus diesem Gasnebel oder aus so einem Gasnebel hat sich auch mal unsere Sonne gebildet. So, diese riesige Gravitationskraft, und jetzt gucken wir mal, wie weit die Frau Neubauer ist.
Mit dem Kneten.
Die ist so groß, dass das Gas in der Sonne zu brennen anfängt. Ja? Und jetzt machen wir mal einen Vergleich mit der Knetmasse. Jetzt legen wir mal diese Knetmasse in die Mitte vom Tisch und ihr fasst jetzt mal die Knetmasse an und vergleicht die mit der Knetmasse, die die Frau Neubauer nicht geknetet hat. Und was fällt euch da auf?
Das, was Frau Neubauer geknetet hat, das ist wärmer. Und das, was in der Dose war, das ist nicht warm.
Ganz genau.
Weil ich glaube, weil das, was Frau Neubauer geknetet hat, weil es sich ja die ganze Zeit bewegt hat und dann konnte es ja nicht einfrieren.
Sehr gut, Isabel. Genau, das ist der Grund, weswegen ich die Knete mitgebracht habe. Dieser Druck, den die Frau Neubauer da immer auf die Knete ausgeübt hat, der sorgt dafür, dass die Knete warm wird. Also nicht unbedingt, dass sie es jetzt mit Körpertemperatur erwärmt hat, sondern durch den Druck. Und so in der Art was passiert auch was bei uns in der Sonne. Dieser Gravitationsdruck ist so enorm, dass in der Sonne ein Feuer brennt. Also man sagt nicht, es brennt ein Feuer, da hat sich ein Plasma entzündet. Und dieses Plasma, das strahlt ständig Licht und Energie ab und sorgt bei uns auf der Erde auch für die klimatischen Bedingungen, die wir haben, dass wir es warm haben. Und der Abstand zur Sonne sorgt dafür, dass wir es auch nicht zu kalt haben und nicht zu warm. Okay? So, und jetzt kreisen ja noch die Planeten um die Sonne. Und die sehen jetzt aber nicht aus wie die Sonne. Warum tun sie das? Also die Erde, die sehen anders aus als die Sonne, weil sie viel kleiner sind als die Sonne und die Gravitationskraft bei weitem nicht ausreicht, dass man da drin so ein Feuer zündet. Okay, das heißt die Erde, die nahen Planeten an der Sonne, die haben eine feste Außenhülle, die haben einen metallischen Kern normalerweise und die hatten früher auch mal eine Gasoberfläche. Und die Gasoberfläche, die ist aber durch den Sonnenwind, ist die abgeblasen worden. Und die äußeren Planeten hier, ab dem Jupiter, die sind auch deutlich größer als die Planeten, die nahe an der Sonne sind. Das sind sogenannte Gasplaneten. Die haben nur eine Gashülle. Und weil die weiter entfernt von der Sonne sind, ist diese Gashülle nicht weggeblasen worden. Okay, und jetzt kommen wir zu den schwarzen Löchern. Wir haben jetzt gerade eben von der Geburt von Sternen und Planeten gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass Sterne auch ein Lebensende besitzen. Das heißt, Sterne sterben auch. Was passiert da? Deswegen habe ich hier einen Luftballon mitgebracht. So, mal gucken, ob ich das schaffe hier. Das ist jetzt unsere Sonne. Und was passiert im Laufe ihres Lebens? Christoph?
Verliert sie Gas, sage ich mal. In einem Luftballon wäre es jetzt Luft und irgendwann ist nichts mehr drin und dann macht es, glaube ich, Bahn.
Genau, aber einfach das ist nur ein Schritt später, sehr gut. Jetzt, bevor es aber dazu kommt, wächst unsere Sonne, weil, Konstantin?
Weil von dem Gas wächst die Sonne, glaube ich.
Mhm, genau. Also es ist so, die Sonne, die wird innen immer heißer und immer heißer und der Gasdruck da innen, der steigt. Deswegen, und also das mache ich hier ja auch, indem ich den Luftballon aufpuste, der Gasdruck steigt und der Luftballon wächst. Das Gleiche passiert bei der Sonne, also natürlich aufgrund anderer physikalischer Vorkommnisse, wächst die Sonne. Und irgendwann mal ist das Gas innen innerhalb von der Sonne verbraucht und der Gasdruck reicht nicht mehr aus, um die Schwerkraft der äußeren Gasmassen an ihrem Ort zu halten.
Ich glaube, der Gas, also wenn die Sonne explodiert, entsteht dann das schwarze Loch.
Ganz genau. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was da passiert. Okay? Weil, wenn ich, und da der Gasdruck fehlt, haben wir nochmal ein Stück aufgeblasen. Was passiert mit dem Luftballon, wenn ich den schlagartig das Gas auslasse? Isabel?
Er platzt dann.
Platzen tut er denn in dem Fall jetzt nicht. Das würde er machen, wenn man da jetzt, ja, wenn man mit einer Nadel reinsticht, dann wird er platzen. Jetzt machen wir das hier mal ganz anders oder ein bisschen schonender. Und lassen einfach die Luft hier wieder raus. Und der schrumpft zusammen, der Luftballon. Das heißt, der ist jetzt nachher wieder viel kleiner als vorher. Und genau sowas passiert bei der Entstehung von einem schwarzen Loch. Der Gasdruck innen, der ist schlagartig weg. Die Sonne fällt in sich zusammen und die Masse, die konzentriert sich so, dass nur noch auf astronomischer Skala praktisch ein punktförmiges Objekt übrig bleibt. Ein Zwischenzustand, also alles, was jetzt nicht zu einem oder bei bestimmten Massen, also zwischen 1,5 und 3 Sonnenmassen unserer Sonne, wenn dieser Vorgang passiert, dann entsteht ein Neutronenstern. Müsst ihr jetzt nicht verstehen, was es genau ist, aber so ein Neutronenstern, der hat typischerweise 20 Kilometer Durchmesser. Das ist die Strecke zweimal von hier nach Nersingen oder was ihr vielleicht sonst noch so kennt hier in der Umgebung. Und ein Kubikzentimeter Materie, das ist so viel. Ein Würfel von der Größe, der wiegt wie 100 Millionen Autos. Das ist eine unglaubliche Masse. Also das ist wirklich das Spannende an der Astronomie, dass da Phänomene auftreten, die man sich wirklich schier gar nicht vorstellen kann. Und für noch größere Sonnenmassen kollabiert es nicht zu einem Neutronenstern, sondern zu einem schwarzen Loch. Und da ist die Gravitationskraft so groß, dass noch nicht einmal das Licht aus dem Innern entweichen kann. Kommen wir vielleicht noch zu der Frage, wie groß sind denn schwarze Löcher? Das hängt von der Sonnenmasse ab, vom ursprünglichen. Unsere Sonne, wenn die zu einem schwarzen Loch kollabieren würde, dann wäre die als schwarzes Loch, hätte die eine Größe von 2,9 Kilometer. Das ist ungefähr so groß wie Neu-Ulm. Okay? Und die Größe ist praktisch durch diesen schwarzen Fleck hier. Den nennt man Schwarzschildradius, charakterisiert. Und das ist praktisch die Grenze, innerhalb der nichts mehr aus dem schwarzen Loch entweichen kann. Das schwarze Loch, das schluckt alles, das ist dermaßen hungrig, alles, was da in die Nähe kommt. Und innerhalb von diesem Schwarzschildradius gelangt, das wird vom schwarzen Loch verschluckt. Und alles, sogar das Licht und alles, was außerhalb ist, das kann dem schwarzen Loch auch wieder entkommen. Und das sieht man hier außerhalb von diesem schwarzen Kreis, da sieht man so ein helles Halo. Das ist praktisch Licht, das durch diverse Phänomene am Rand vom schwarzen Loch entsteht. Und dieses Licht kann dem schwarzen Loch entkommen. Okay.
Oh, das ist riesig.
Wie viele Sterne und schwarze Löcher gibt es?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Da gibt es natürlich nur Schätzungen. Man versucht, also Astrophysiker versuchen das Weltall so gut wie möglich und so detailliert wie möglich zu beobachten. Es gibt Schätzungen, dass es 70 Trilliarden Planeten und Sterne ungefähr gibt. Das ist eine Zahl mit, das muss ich auch nochmal durchzählen, ich glaube mit 22 eine 7, mit 22 Nullen. Also auch wieder eine unglaublich große Zahl, die man sich nicht vorstellen kann.
Wow, das sind ja viele.
Wie viele Planeten gibt es?
Auch Planeten, da gibt es jetzt auch nur Schätzungen. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung, wie es Sterne im Weltall gibt.
Es wird immer cooler. Kommen wir zur vorletzten Frage.
Wer baut Satelliten?
Also, zuerst mal, was ist ein Satellit? Ein Satellit ist ein künstlicher Raumflugkörper, der zu Kommunikationszwecken eingesetzt wird, dass ihr Fernsehen schauen könnt, zur Erdbeobachtung oder zur Beobachtung des Weltalls. Satelliten werden gebaut von typischerweise kommerziellen Unternehmen, wie auch Firmen Autos bauen, BMW, Mercedes, Opel oder so weiter. Und die bauen jetzt aber den Satellit nicht ganz alleine, sondern die kaufen gewisse Komponenten ein. Auch die Automobilhersteller, die kaufen Reifen ein, die kaufen Motoren ein, die kaufen Karosserieteile ein. Und so kaufen auch die Satellitenbauer die verschiedenen Teile bei Zulieferern ein und bauen letztendlich dann den Satelliten zusammen. Zwei bekanntere Raumfahrtunternehmen in Deutschland, die Satelliten bauen, sind zum Beispiel Airbus in Friedrichshafen am Bodensee oder OHB in Bremen.
Das sind ja schlaue Menschen. Zur letzten Frage.
Gibt es außerirdisches Leben?
Die Menschheit ist, seit sie ins Weltall schauen kann, auf der Suche nach außerirdischen Lebensformen. Man hat leider oder vielleicht auch nicht leider noch keine außerirdischen Lebensformen entdeckt. Ja, das ist eine spannende Suche und es werden wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir es mal noch erleben, ob sie außerirdische Lebensformen entdecken. So prinzipiell kann man zum Universum sagen, dass das, was wir am Himmel sehen, nur 5% der Materie ausmacht, unseres Universums. Man geht davon aus, dass 25% der Universumsmasse aus dunkler Materie besteht und 70% aus dunkler Energie. Und diese dunkle Energie und Materie, das weiß man nicht, was das wirklich ist, deswegen spricht man von dunkler Materie und dunkler Energie.
Wie cool!
Das waren jetzt echt tolle Minuten mit euch. Das hat viel Spaß gemacht. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, was euch eigentlich dazu bewegt hat, einen Podcast über das Weltall und schwarze Löcher zu führen. Christoph?
Also, ich glaube, die meisten hat es aus dem Fernsehen bewegt, weil da läuft auch sehr viel über schwarze Löcher. Ich kenne es aus Büchern, aus dem Fernsehen und auch ein bisschen aus YouTube.
Und Schatti?
Ich kenne es aus YouTube, wie schon gesagt.
Mhm, super. Isabelle?
Also ich kenne es auch aus dem Fernsehen und wie Christopher das auch schon gesagt hat.
Linda?
Also ich hatte nichts gesehen, ich habe nur von meinen Freunden eine Idee genommen, weil ich wusste nichts, was ich nehmen soll.
Und fandest du es jetzt spannend?
Ja.
Ja? Toll. Christoph?
Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage. Mhm. Kann sich auch ein schwarzes Loch wieder weiterentwickeln? Zum Beispiel sowas wie ein weißes Loch, was einfach was ausspuckt?
Also das schwarze Loch, das reißt ja praktisch alles an sich, was es so finden kann im Weltall, und dadurch wächst das schwarze Loch unentwegt. Und wie ich vorher schon erklärt habe, innerhalb von diesem Schwarzschildradius kann dem schwarzen Loch nichts entkommen, und man erkennt das schwarze Loch praktisch nur anhand dessen, was am Rand vom schwarzen Loch passiert, und da strahlt es auch Strahlung ab. Das ist das, was du unter einem weißen Loch praktisch, denke ich mal, verstehst.
Ja.
Danke, dass Sie da waren. Herr Stolzer, das war echt toll. Jetzt wissen wir alles. Bis bald und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Vielen Dank fürs Mitmachen und ja, wünsche euch in Zukunft auch viel Spaß bei eurer Forschung am Weltall und von schwarzen Löchern.